Heute hört und seht ihr die zweite Folge unseres Podcasts Fraktionsgeflüster. Ich spreche mit unserer Abgeordneten Dunja Wolf aus Treptow-Köpenick. Dunja ist Sprecherin für Tourismus und Kreativwirtschaft und fühlt sich in ihrer Wahlheimat Berlin pudelwohl. Vor ihrem Engagement in der Politik war Dunja viele Jahre als Schauspielerin und Musicaldarstellerin unter anderem in Hamburg und Wien tätig. Wir sprechen über ihr Lieblingsmusical, welche Rolle für sie die beste von allen war und welches Potenzial die Kultur- und Kreativszene in Berlin für die Stadt und den Tourismus heute haben. Seid gespannt. Hier ist Dunja Wolf. Dunja ist Sprecherin für Tourismus und Kreativwirtschaft und seit fast 4 Jahren im Abgeordnetenhaus.
Genau.
Und das Jahr ist ja noch jung. So viel Zeit ist noch nicht vergangen in 2025. Da würde mich mal interessieren, was sind so die Vorhaben für das Jahr 25, die du hast? Politisch, privat, persönlich, was auch immer du hier teilen möchtest.
Teile mich heute komplett auf hier.
Das ist gut.
Ja, ist gut, ne? Ich meine, manchmal wollen die Leute ja auch gerne so ein bisschen was von einem selber wissen, das ist wahr. Ich glaube, dass in 25 das mir wichtig wäre, dass die Dinge, die wir angestoßen haben, weitergehen, dass wir sie gut bis 26 eintragen, reintragen können. Und durch die Haushaltssituation, glaube ich, haben wir uns viel vorgenommen, Dinge zu erhalten. Also Dinge, die gut laufen, zu erhalten und die Dinge, die nicht so laufen, trotzdem auf dem Schirm zu haben und mit aufzunehmen.
Was wären so Dinge, wo du sagst, die sind ganz, ganz wichtig für mich, dass sie erhalten werden und das konnte auch, du hast es angesprochen, im Haushalt durchgesetzt werden und da willst du jetzt weiter nachhaken?
Also für mich war es zum Beispiel tatsächlich wichtig, weil der Kulturhaushalt ja doch sehr umstritten war und auch in den Medien ja stark Beachtung gefunden hatte. Ne? Und da muss ich sagen, mir war wichtig, dass zum Beispiel im Bereich Tanz, dass der Tanz etwas, was er sich aufgebaut hat, trotzdem erhalten kann. Und dass das im Haushalt nach Möglichkeit dennoch gefestigt wird und bleibt. Weil die Kultur ja mehr ein Fördermechanismus hat, als dass es gesichert ist. Ich glaube, Berlin macht das schon nicht schlecht, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir unsere Kultur auch sichern und sie nicht, wie es gerade so passt, vielleicht auch fördern. Große Häuser haben es dann natürlich etwas leichter, auch wenn diejenigen, die großen sind, die vielleicht sich mehr wehren, wenn was ein, ich nenne es mal so ganz klar, eingestampft wird oder wenn eben etwas weniger jetzt zur Verfügung steht.
Würdest du da auch sagen, es gibt ja dann auch den Vorwurf, dass es ein bisschen Jammern auf hohem Niveau manchmal aus der Kulturszene, die sind sehr organisiert, die haben die möglichen Zugänge zur Presse, zur Öffentlichkeit, anders als vielleicht andere Branchen und Bereiche. Also Jammern auf hohem Niveau oder eher nicht?
Ja, es heißt ja eigentlich Fraktionsgeflüster.
Ja, deshalb. Ja,
das ist
unzensiert.
Gut. Das ist gut. Naja, ich erlaube mir das schon mal zu sagen. Also ich finde es schon bemerkenswert. Ich war früher diejenige, die oft gesagt hat, meine Güte, der Friedrichstadtpalast verschlingt wirklich viel Geld. Wenn ich aber sehe, was dieser Intendant, der auch aus dem privaten Kulturbereich auch mitkommt, der hat ja auch eine Vorgeschichte, was er hat davor gemacht. Und er hat ein gutes Management angelegt dort, um dem Friedrichstadtpalast einen richtigen Schub zu geben, um ja, finanziell doch ziemlich gut dazustehen. Er hat gute Einnahmen und die machen ein sehr gutes Marketing. Nun ist natürlich nicht jede Spielstätte gleich, weil sie andere Inhalte haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, dass sich die großen Opernhäuser und die großen Häuser Gedanken machen darüber, wie ist dieser große Stab. Was muss ich in diesem Jahr noch inszenieren? Ist die Inszenierung noch nötig oder kann ich eine erfolgreiche Inszenierung einfach nochmal aufnehmen? Ich glaube, das ist schon wichtig, das auch wirtschaftlich zu betrachten, weil da ist viel Geld im Spiel, wirklich. Also wir liegen fast bei 1 Milliarde in diesem Haushalt. Strukturell gibt es sicherlich auch Dinge, an denen man noch arbeiten kann. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und was das Gebäude der Komischen Oper angeht, da bin ich eh ein bisschen, da gebe ich zu, das ist so viel, da hat man sich sehr, sehr viel vorgenommen. Ich kann das auch nachvollziehen und ich finde es ganz wichtig, auch den Erhalt dieses Hauses, das finde ich wirklich wichtig. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass jetzt nicht gedroht wird sozusagen, dass man sagt, wir können gar nicht mehr spielen oder wir haben keine Inszenierung mehr. Das ist dem so nicht. Das ist dem so nicht. Und das Schiller-Theater ist ja da und es ist eine Spielstätte. Und wenn man sich dann aufmacht und sagt, na, wir möchten aber noch im Hangar spielen, in Tempelhof, und wir möchten noch ein anderes, das ist immer mit Kosten verbunden, das ist natürlich, das ist klar. Das Haus an sich strahlt doch so wunderbar, auch mit den Inszenierungen, die sie gemacht haben. Und natürlich muss man das auch erhalten. Und das steht für mich außer Frage. Kultur ist ganz, ganz wichtig, also für Berlin sowieso.
Das ist eine gute Überleitung zu einer Frage, die ich hätte. Du bist sehr engagiert im Bereich Kultur, du bist in Kreativwirtschaft, ist deine zweite Sprecherfunktion, und du bist auch ein sehr kreativer Mensch. Und du warst, bevor du in die Politik gegangen bist, Schauspielerin, und du warst auch Musical-Darstellerin. Du hast doch lange in Hamburg gelebt. Und die Frage wäre, welches war dein Lieblingsmusical und deine liebste Rolle darin?
Ich kann das sofort beantworten. Das war Cats. Cats und die Rolle, die ich da gespielt habe, war es nicht alleine, sondern das Ensemble.
Und welche Rolle war das, die du gespielt hast?
Ich war also viele Zuschauer würden jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, weil die Katze selbst hatte einen Namen, das war Victoria. Es ist die weiße Katze gewesen, die ich gespielt habe.
Also die Hauptdarstellerin.
Ja, das wollte ich damit sagen. Bei Cats das Schöne ist, dass alle Hauptdarsteller waren eigentlich. Also die Teamarbeit, die war hoch notwendig, um dieses Stück zu schaffen. Weil das Stück hat einem während der Vorstellung sehr viele Freiheiten gelassen, Übergänge. Also wir hatten nicht alles durchchoreografiert. Wir wussten, wie wir von A nach B müssen und wieder zurück. Wie ich dahin komme, das konnten wir selber improvisieren.
Also war auch jede Vorstellung etwas anders dann?
Genau. Also, und mich hat man damals mal, es kam doch der Zeitpunkt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das gar nicht mitbekommen, aber es wurde ja nach Cats kam ja plötzlich Phantom der Oper, dann kam vor allen Dingen auch Starlight Express. Starlight Express hatte ja große Probleme mit dem Kartenverkauf am Anfang und so weiter und so weiter. Und die haben dann etwas gemacht, was sehr schlau war. Sie hatten ein Interview und einen Ausschnitt in der Sportschau gebracht. Und dort war ich auch im Interview. Und mich hat dort der damalige Moderator gefragt, ist es denn nicht langweilig auf Dauer, wenn man ständig dasselbe machen muss? Und da kam sofort natürlich Protest, weil wir gesagt haben, ich hatte noch einen Kollegen mit. Nee, wir machen ja nicht jeden Abend dasselbe. Wir sind ständig anders unterwegs. Ja, und ich glaube, dieses Stück hat mich extrem geprägt. Auch für das, was ich heute tue. Weil die Disziplin dahinter, dann war es ein Marathon. Also das war körperlich ein Marathon.
Ja, das glaube ich.
Total. Und wir haben ja 8 Vorstellungen die Woche gehabt. Und ich habe oft 8 gespielt, weil natürlich auch da Ausfälle waren. Später war ich Dance Captain und konnte alle Rollen selber einstudieren und habe natürlich dann auch ersatzweise sehr viele Rollen ersetzt.
Im Krankheitsfall? Oder?
Im Krankheitsfall, genau. Wir hatten einmal so starke Krankheit, dass ich ganz viele Katzen war.
In einem Abend?
Ja, das ging nicht anders. Da war eine riesen Grippewelle in Hamburg und da hat man mich tatsächlich aus dem Urlaub zurückgeflogen. Also da muss ich zurückfliegen. Und dann habe ich mehrere Rollen übernommen und hatte mir so einen Spickzettel hier reingemacht. So, ich dachte, was bin ich denn jetzt gerade? Wo muss ich jetzt hin?
Also in den Ärmel?
So, mein Ärmel. Und so, und ich habe zu den, ja, und dann habe ich zu den anderen gesagt, passt auf, guckt einfach nicht aufs Kostüm. Also guckt einfach nur immer, dass ich fülle einfach heute immer die Lücken. So da, wo es nicht anders geht.
Und das hat auch geklappt.
Die haben sich kaputt gelacht. Ja, es hat auch geklappt. Also ja, wir haben tolle Leute gehabt, die gerade die eingesprungen sind, die mussten ja unglaublich flexibel sein. Und das hat geprägt, wirklich. Also über 600 Vorstellungen haben mich total geprägt.
Und hast du dir das Musical, das läuft ja immer noch, hast du es dir nochmal angeschaut dann?
Ich habe es mir einmal angetan, aber es ist ganz komisch.
denke ich mir, ne?
Ja, das ist komisch, wenn man sich das dann anguckt, vor allen Dingen in den Versionen, die es jetzt gibt. Weil es ist schon ein Unterschied, ob man ein festes Haus hat. Also Hamburg war ja ein Haus, was im Übrigen damals Hamburg selbst nicht mehr bespielen wollte und konnte, weil das Geld nicht da war. Und der Produzent damals, Fritz Kurz, hat dieses Haus für Schnäppchen mit der Option bekommen, dass er es selber herrichtet. Und das hat Hamburg so gut getan. Diese ganze Welle hat auch Hamburg unglaublich geholfen. Auch heute noch. Also Hamburg ist ja heute noch auch mit Musicalstadt. Und das hat insgesamt Hamburg auch kulturell stark geholfen. Also ich glaube, das Genre sollte man nicht unterschätzen.
Ja, das finde ich auch. Und du hast es gesagt, Hamburg ist Musicalstadt. Ich fahre selbst gern nach Hamburg, auch deswegen, speziell, um mir dort Musicals anzuschauen. Tanz der Vampire zum Beispiel habe ich letztens dort gesehen. Du hast natürlich dadurch, dass du dort warst, vor Ort auch lange in Hamburg gelebt. In welchem Stadtteil hast du denn gelebt? Also vielleicht bist du auch
Tatsächlich habe ich sehr lange in Itzehoe gelebt.
Das, okay.
Weil ich bin... ich bin viel gependelt, also ich habe pendelt und dann später bin ich nach Hamburg-Altona gezogen.
Ah, ja.
Genau, da habe ich dann in Hamburg-Altona gewohnt, aber gar nicht so lange. Also ich war auch immer sehr gerne mit einem gewissen Abstand zu meiner Arbeitsstelle.
Mhm. Also warst du bewusst nicht direkt dann in Hamburg?
Ja, okay. Tatsächlich. Also ich bin ganz gerne immer wieder rausgefahren, um Luft zu holen irgendwie. Mir tat das immer gut. Mhm. Nun war ja das auch... Also Hamburg ist ja, das ist ja sowieso eine Geschichte, weil Ketz ist ja, Operettenhaus Hamburg ist ja auf der Reeperbahn. Aha. Und ich weiß noch, wie ich in eine nächtliche Kontrolle gekommen bin. In eine Verkehrskontrolle gekommen im Winter.
Auf der Reeperbahn?
Nee, als ich rausfuhr auf die Autobahn. Und hatte einen Skianzug an. Und viele Damen, die dort gearbeitet haben, und ich habe die immer sehr geschätzt und muss auch sagen, wir saßen mit manchen auch zusammen, manchmal abends oder so, wenn wir irgendwie danach was gemacht haben. Das sagte nur der Beamte zu mir, wie dann drüben, wo kommen wir denn so spät her, junge Frau? Also der hat einfach nur was Nettes sagen wollen. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, na jetzt, ich komme von der Arbeit. Ja, ist doch von der Reeperbahn. Ach, also dieser Blick alleine, das habe ich nie vergessen. Da dachte ich so, Vorurteile, ich komme. Also man merkte sofort auch diese Vorurteile. Das fand ich wirklich enorm. Und von da an war mir die Reeperbahn eigentlich noch lieber, weil da waren tolle Leute auch.
Mhm.
Ja, wirklich, muss ich sagen.
Also vermisst du auch, du bist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit lang in Berlin, machst hier Politik. Vermisst du dann Hamburg auch manchmal? Oder kann man das überhaupt vergleichen, Berlin und Hamburg?
Also ich war ja danach viel unterwegs. Ich habe ja in Wien gearbeitet, auch am Theater in der Wien und habe da auch lange gewohnt. In Düsseldorf gearbeitet, dort habe ich dann in Essen ein Theater sogar geleitet selbst. Und dann bin ich ja später nach Berlin gekommen und vermissen in dem Sinne tue ich eigentlich nichts davon, sondern ich habe überall was mitgenommen, was für mich von der Atmosphäre immer schön war. Berlin war nicht einfach, weil in Berlin muss ich zugeben, ich bin am Theater des Westens damals angefangen und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, wie die Vergütung für Darsteller in Berlin war. Und die war sehr niedrig. Mhm. Also ich musste jeden Monat was drauflegen.
Und du hattest ja den direkten Vergleich aus anderen Spielstätten.
Genau, also. Weil ich tatsächlich durch das, wie ich eingestiegen bin, wir wurden wirklich gut bezahlt. Und auch am Theater an der Wien war es gut, obwohl es ein städtischer Betrieb ist. Aber in Berlin war die Bezahlung schon eine ganz andere, muss ich wirklich sagen.
Hat sich das inzwischen geändert? Ist das angeglichener geworden jetzt über die Jahre?
Also die städtischen Häuser, ich glaube Chor und auch die Tänzerinnen, die haben schon noch nicht die Bezahlung, die wir an den Privattheatern erleben durften. Ich rede vom Privattheater, also im Musicalbereich jetzt, wo ich war. Das waren schon andere Bezahlungen auch. Das muss man dazu sagen. Nun ist ja auch der Betrieb oft ein anderer. Also die städtischen Theater, nicht so wie am Theater in Wien, hat man das ja dann auch plötzlich gemacht, dass man ein Stück mal über ein Jahr durchgespielt hat und so weiter.
Ja.
Und das hat man ja an diesen anderen Theatern hier auch nicht gemacht. Ne? Man hat ja auch gesagt, dass man mehr Produktionen fährt und ein größeres Spektrum an Angebot ja auch schafft. Und das ist natürlich klar, dass das viel kostenaufwendiger ist. Und deshalb sind ja unsere landeseigenen Häuser schon ein großer Kostenfaktor, muss man einfach sagen. Wenn sie viel anbieten sollen, dann ist das so. Und da muss man sich überlegen, wie weit kann man das aber in bestimmten Zeiten vielleicht ausreizen und wie weit auch nicht. Aber Berlin hat ja wirklich sehr, sehr viele Angebote. Also auch klar. So das Genre ist ja so unterschiedlich. Und Insofern kann sich diese Stadt darüber nur freuen und das muss auch erhalten bleiben unbedingt. Das ist ja das, was diese Stadt ausmacht. Mhm. Wo wir dann gleich bei der Sprecherin als Tourismus wären, halt
das stimmt.
Für Tourismus und nicht als
Tourismus. Das ist eine
Tourismus.
Sehr gute Überleitung, aber trotzdem hätte
deutsche
ich da noch
Sprache,
die Frage.
Schwere Sprache.
Du hast gesagt, ne, es gibt viel Angebot. Hast du denn ein Haus, eine Spielstätte, einen Ort, wo du am liebsten hingehst, wo du sagst, Mensch, da habe ich die schönsten Inszenierungen gesehen oder die haben für mich persönlich das beste Programm? Gibt es da eins oder sagst du, das kommt immer irgendwie drauf an, was angeboten wird oder in welcher Stimmung?
Also ich würde schon sagen, es kommt darauf an, was angeboten wird, weil wenn das Stück einen fasziniert, dann ist eigentlich das Drumherum bei mir weg. Hm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann stört es mich sogar manchmal. Es gibt sogar Sachen, wo es mich dann stört. Also ganz komisch. Also wenn irgendwas dann plötzlich an der Decke glitzert, was ich gar nicht glitzern sehen will, weil ich mich so auf die Bühne konzentriere. Aber das ist natürlich auch eine Frage von Inszenierung. Aber an sich so kann ich das so gar nicht sagen. Ich liebe das Theater des Westens wahrscheinlich, weil ich dort zum ersten Mal, als ich in Berlin ankam, mit auf diese Bühne durfte. Und da war ich stolz wie sagt man immer, stolz wie Oscar oder stolz wie auch immer.
Es ist auch ein
Aber,
tolles Haus. Es ist
also mich hat das echt fasziniert, ja. So wie auch das Theater an der Wien, ne? Wo ich dachte, boah, ich darf hier auf die Bühne. Da muss man sich mal vorstellen, wer hier alles schon war. Hm. Und hat ja Geschichte. Und ja, das fand ich schon wirklich faszinierend. Leid tat mir das wahnsinnig. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, Selbsterfahrungen gemacht. Im Theater am Kurfürstendamm, da war ich allerdings im Produktionsteam, da ging es damals dem Theater nicht gut. Und wir hatten dort eine Inszenierung von außen. Das Theater wurde von jemand anders eine Weile übernommen, tatsächlich. Mhm. Auch von Fritz Kurz übrigens. Mit einer Inszenierung, die zu dem Zeitpunkt in Berlin nicht gut ankam. Marlene. Wäre heute wahrscheinlich gerade richtig. Mhm. Und übrigens auch im Theater des Westens, muss ich mal sagen, Berlin hatte eine Revue, hier inszeniert, von den Menschen dort, von Helmut Baumann und Jörg Burt, und das hieß die Uferrevue. Und ich kann nur appellieren, jemand möchte dieses Stück jetzt wieder aufnehmen. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Adam Benz, wie der damals mit dabei war, er ist noch in dieser Stadt. Ich kann das nur sagen, es ist ein ganz wichtiges Stück. Musik als Propaganda, Musik als, also das war toll und wir haben eine Zeit, wo wir sowas gut gebrauchen können. Hm. Ja.
Okay. Und klar, der andere Aspekt ist, der dann zu dem anderen Teilbereich deiner Sprecherinnenfunktion auch führt, ist Tourismus. Ne? Natürlich ist Kultur auch ein Tourismusfaktor. Viele Menschen kommen hierher.
Ich bin ja auch nicht Sprecherin für Kultur, sondern ich bin Sprecherin für Kreativwirtschaft, ja. Aber die hängt natürlich eigentlich sehr dicht daran.
Klar.
Ist ja klar.
Und so ernst nehmen wir das jetzt hier nicht. Wir sind
ich wollte es nur so aufklären für die Kamera und für alle, die uns zuhören.
Klar. Aber es spielt ja alles, das kann man ja auch gar nicht voneinander trennen. Also dieser gesamte Bereich kreative Szene, Kultur in Berlin, ein großer Faktor. Finanziell, aber eben auch als Magnet für die Stadt, wo auch viele Menschen sagen, deshalb kommen wir hierher. Auch Clubs und so weiter zählen natürlich dazu. Mhm. Ne? Nachtleben und das alles, was man in der Nacht machen kann in Berlin, ist auch ein wesentlicher Faktor. Als Sprecherin für Tourismus, für den Bereich generell Tourismus, für wie wichtig würdest du überhaupt diesen Faktor Kultur, freie Szene sagen. Ich habe letztens ein Interview gehört mit dem Chef von Visit Berlin. Der hat gesagt, ja, das ist auch alles wichtig, aber eigentlich sind die Menschen, die jetzt von der Statistik her kommen, am meisten nach Berlin, sind zwischen, weiß nicht, was er da, ich glaube 30 bis 50 in der Altersspanne, und die wollen Kultur haben, aber zum Beispiel das Nachtleben, was man vielleicht so allgemein denkt, ist da gar nicht so der große Faktor, weil wenn man von 30 bis 50 geht, klar, die wollen auch mal ausgehen, die Leute, aber das ist dann vielleicht nicht der große Punkt. Also generell, für wie wichtig würdest du sehen, ist die Kultur-Kreativ-Szene in Berlin für den Bereich Tourismus?
Ich glaube, dass sie schon elementar ist, weil das Angebot so vielfältig ist, dass wir vielleicht manchmal gar nicht so sehr erfassen, wo sich welcher Tourist dann auch hinbegibt. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und da glaube ich auch, dass es so eine Art Clubtourismus wahrscheinlich gibt, den wir nicht erfasst haben. Kann ja sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, also es gibt schon Leute, die kenne ich auch, die gesagt haben, na, ich fliege extra ein, damit ich mal wieder hier bei euch in die Clubs gehen kann, ja, oder so. Also das gibt es schon auch. Und wenn wir wirklich die Familien haben oder wir haben Alleinstehende oder wir haben eben auch Geschäftsreisende, da sind so viele unterschiedliche Angebote, die machen ja diese Stadt auch so lebendig. Und das macht Berlin ganz, ganz, ganz stark aus. Also ich glaube, ohne auch in der gerade auch in der Kreativwirtschaft, der Zuzug oder auch das Bedürfnis, dass hier Startups so gerne herkommen, ja, das wird auch mehr werden, wieder mehr werden, ganz sicher. Weil wenn sich Berlin diese Vielfalt auch erhält an Kultur. Mhm. Berlin lebt das und kann das auch. Ich muss auch dazu sagen, da hat Klaus Wowereit eine Menge zu beigetragen damals. Das hat wirklich sehr geholfen. Da hat er die Stadt sehr bekannt durchgemacht. Und das darf man sich nicht wieder nehmen lassen. Und Klaus Leder hat ja auch viel dafür getan, dass die freie Szene zum Beispiel auch einen Platz gefunden hat, einen guten Platz gefunden hat.
Der ehemalige Kultursenator.
Der ehemalige Kultursenator, der da schon, finde ich, gut mitgeholfen hat und gute Grundsteine gelegt hat mit, dass sich eine gewisse freie Szene sich hier auch wirklich sehr, sehr wohl fühlt. Obwohl sie wissen, dass das eine ganz schwere Arbeit ist, damit Geld zu verdienen. Hm. Das ist einfach so.
Brotlose Kunst als Stichwort.
Ja, also so, das ist schon nicht so einfach. Also, ja, ich hatte wirklich eine ganz tolle Zeit. Ich kann es nicht anders sagen und ich habe auch gut verdient. Auch hinter den Kulissen, aber das ist nicht bei allen so. Und ich glaube trotzdem ist es wichtig, dass man sich kreativ hier ausleben darf. Und das ist schön. Das bietet wirklich Berlin. Und das ist auch touristisch geprägt. Das denke ich schon. Hm. Also insofern, ich glaube, dass der Veranstaltungsbereich sich verändern könnte. Das kann passieren. Ich glaube, dass da kann es schon einen Wechsel geben. Wenn wir jetzt mitkriegen, die Großveranstaltung, Taylor Swift ist nicht nach Berlin gekommen, weil sie die Location auch gar nicht hatte.
Hm. Ja, das ist ein Problem.
Das muss man einfach sehen. Ne? Also Berlin hat auch gewisse andere Dinge, die zwar vielleicht bei allen noch nicht so beliebt sind, so ich bin ja auch Sprecherin Kreativwirtschaft und befasse mich mit dem E-Sport. Das ist zwar etwas, die auf einem gewissen Niveau wirklich finanziell gut dran sind, aber gleichzeitig muss man auch sagen, die haben nicht unbedingt eine wirklich große Location. Mhm. Also da gibt es ja die eine große Halle, ich den Namen jetzt nicht so gerne aussprechen möchte, weil ich das ein bisschen zwiespältig finde. Nichtsdestotrotz gibt es, wie gesagt, keine anderen Hallen.
Aber würdest du sagen, es ist dauerhaft ein Problem? Denn es ist ja nicht nur Taylor Swift, ne? Auch andere große Sängerinnen und Sänger meiden Berlin. Und dann hört man schon so, ja gut, in Hamburg gibt es Alternativen. Da gibt es auch gerade für wirklich sehr populäre Künstler, da gibt es eben die Hallen. Und ach, Berlin ist ja gar nicht so weit weg von Hamburg. Dann zählen wir das irgendwie zum Berliner Einzugsgebiet dazu. Und die Leute, die aus Berlin Interesse haben, die können ja dann nach Hamburg fahren. Was ja jetzt dann doch nicht, also schon ein bisschen weiter weg, direkt das Einzugsgebiet, ist es das nicht. Ist es schon ein Standortnachteil? Weil manchmal sagen wir Olympiastadion, Bruce Springsteen oder so, die kommen dann ja auch ins Olympiastadion. Aber es ist dann auch ausgebucht und dann hat man einfach nicht so viele Möglichkeiten. Also ist es schon ein Standortnachteil für Berlin, dass es eben gerade so für große Künstler dann nicht so das Angebot offenbar gibt?
Also sagen wir mal so, ich denke, es kann ein Nachteil dann sein, wenn sich Berlin nicht auf andere Dinge eben konzentriert und sagt, das ist nicht so schlimm. Dafür bieten wir ganz andere Dinge. Also wenn die NFL plötzlich kommt und sagt, wir wollen auch nach Berlin,
dann was ja kommen würde.
Das ja kommt und das ist ja für Berlin ganz toll. Also ich finde ja, viele unterschätzen das, glaube ich, sehr. Also ja, weil Football und übrigens auch die Fairness im Football, in dem American Football, ist ein ganz anderer nochmal übrigens. Also ich will nicht den Fußballern ans Knie treten, ich bin selber Mitglied bei einem Verein. Aber nichtsdestotrotz will ich sagen, das hat auch was. Und Berlin muss sich dann nur irgendwann, glaube ich, ein bisschen entscheiden. Und wenn man dann sich entscheidet, eine große Halle zu haben, dann vielleicht nicht zu sagen, wir sind die Weltgröße und die Welt dies, sondern wir haben diese Halle. Ja, wir bespielen sie auch mit den guten Leuten und wir kriegen sie auch hierher. Dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber sich darauf vielleicht ein bisschen zu konzentrieren, mal wo soll die Reise dahin gehen. Wenn viele gute Veranstaltungen sind ja auch was wert. Also nicht die geballte Kraft immer für einen Moment, sondern gut verteilt auch übers Jahr. Das ist ja auch wichtig für die Stadt, denn sie soll ja auch nicht, und auch die Berlinerinnen und Berliner wollen ja nicht eine Überflutung. Mhm. Das wissen wir ja auch. Na, wir wollen ja nicht, dass die Menschen, die jetzt hier in der Stadt sind, aus der Stadt flüchten, weil sie das Gefühl haben, sie werden überflutet von Tourismus. Na, sondern das soll ein ganz gutes Miteinander sein. Das ist total wichtig, glaube ich. Und gerade bei Großveranstaltungen ist dann schon eine andere Stimmung.
Also du meinst jetzt im Vergleich zu Städten wie Venedig oder so, das hat jetzt eine andere Struktur, die Städte sind auch viel kleiner, aber da hat ja dieses Overtourism oder Barcelona zum Beispiel auch, hat da ja schon Formen angenommen, die nicht mehr lustig sind.
Ganz genau.
Ne, für die Leute, die dort festleben. Ja. Und da wird klar, ne, es liegt auch an den Hafen, an den Kreuzfahrtschiffen und so, das sind alles Sachen, die Berlin jetzt so eh nicht hätte, aber man kann auch Paris natürlich nehmen, eher vergleichbar. Wie stehst du dann eigentlich dazu, wenn es dann um so Punkte geht, die natürlich dann nur partiell sind, wie jetzt Olympischen Spiele beispielsweise? Ist ja auch eine Debatte für Berlin, ohne jetzt so groß in den Sportaspekt reinzugehen. Natürlich ist das für Sportler eine tolle Sache und das ist keine Frage, aber wie ist das so für den Bereich Tourismus? Also ist sowas nachhaltig, klar, für eine kurze Zeit kommt dann viel zusammen, kommen viele Menschen rein, die lassen ihr Geld hier. Aber ist sowas nachhaltig, kann man das sagen, aus der touristischen Sicht? Das macht auf jeden Fall Sinn und das wäre auch was, was du gut finden würdest für Berlin dann?
Also noch mehr große Veranstaltungen?
Ja, zum Beispiel, oder konkret Olympische Spiele dann als Beispiel, aber generell auch.
Ich glaube, es ist für Berlin gut insofern, weil es diese Stadt sehr beliebt machen kann und weil Berlin soll ja nach außen auch strahlen. Das ist vielleicht aber auch meine Vision. Das kann sein. Wir sind ja immer noch im Geflüster. Nämlich, für mich ist das ja, ich habe das letztens irgendwie so gehabt, ich habe gesagt, naja, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich bin ja noch nach Berlin gekommen, wo man nicht einfach hierher kommen konnte. Also der Weg hierher war nicht so einfach und ich hatte immer das Gefühl, ich fahre auf eine Insel sozusagen. Und jetzt ist sie so für mich die Insel der Freiheit. Also sie kann etwas nach außen sein, gerade hier, was immer noch was ganz Besonderes ist. Und das macht sie vielleicht auch immer wieder so, so attraktiv für alle von außen. Sie hat ja eine unglaubliche Geschichte, diese Stadt. Klar. Und sie hat ganz unglaubliche Menschen, die diese Geschichte immer noch viel mit sich tragen. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Und Großveranstaltungen, und es kommt gerade im Sport, finde ich, ist etwas, was auch das Ehrenamt so aktiviert. Weil das Ehrenamt ist ja in Berlin so, so wichtig. Hm. Ja, über 1 Million Menschen, die hier ehrenamtlich tätig sind. Ich kann nur sagen, danke, 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 sonst würde vieles überhaupt nicht funktionieren. Und das ist so schön. Und das hält auch Menschen zusammen. Na, wir müssen dafür sorgen, hier natürlich, ich will keine Leier abspielen, aber natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen diese Stadt, die hier leben, auch bezahlen können. Hm. Das ist entscheidend. Lebenshaltungskosten müssen funktionieren. Und wenn Menschen hierher kommen und auch gerne studieren wollen und gerade junge Menschen, die brauchen das so, dass die Stadt bezahlbar ist. Im Übrigen auch die Veranstaltung. Hm. Naja, dass Konzertkarten mittlerweile 400 Euro gehandelt werden, das ist schon unverschämt. Und das finde ich auch nicht gut. Ich finde das nicht schön. Und insofern freue ich mich über diese vielen kleineren Angebote, die diese Stadt ausmachen. Ich glaube, es sind sogar bis zu 1500 Events am Tag, die hier laufen. Also das, möge man mich korrigieren, aber das ist schon viel und das ist toll. Und das ist ja dann auch eine andere Art von Tourismus vielleicht, der eben sagt, nee, ich muss jetzt mal wieder nach Berlin. Also ich habe Bekannte, die kommen regelmäßig aus Oslo und kommen hierher, auch in die Oper zu gehen. Mhm. Nicht, weil sie sich das ständig leisten können, sondern weil sie sich das auch tatsächlich vornehmen. Ja, das finde ich enorm. Also machen die gern, einfach.
Ja. Ja. Naja, und ich würde sagen, diesen positiven Ausblick, Berlin soll strahlen, nehmen wir mit. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir sprechen konnten.
Sehr gern.
Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
Dankeschön.
Und dass Berlin weiter strahlt und du wirst deinen Beitrag dazu leisten.
Und ich strahle mit.
Du strahlst mit. Das ist schön.
Das ist ja meine Lektion. Ich habe gesagt, Leute, ohne ein Lächeln am Tag geht gar nicht erst durch diese Stadt. Weil sonst ist es nicht schön. Ja, es ist so, weil ich hatte gerade ein tolles Erlebnis mit einer Busfahrerin oder auch in einer Tram zum Heiligabend. Da bin ich zu meiner Familie rübergefahren und da saß jemand in diesem vorne, wo die in der Tram vorne sitzen und die Bahn fahren. Und er hatte eine Weihnachtsmannmütze auf, die aber so ein Licht hatte. Das Licht ging aber nur, ich konnte aber sein Gesicht nicht sehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie nur so gemacht, so irgendwie.
Und hat er verstanden.
Und dann hat er nochmal bevor er ansetzte, weiterzufahren, das Fenster aufgemacht und sagt, das war jetzt aber so nett, das war so schön. Und da ist er fröhlich weitergefahren. Und ich dachte so, siehste, geht doch.
Ja, also ein Lächeln kann auch wirklich was verändern. Das ist nicht nur so ein Spruch, das ist ein Beispiel dafür. Du lächelst auf jeden Fall weiter. Und,
also wenn ich jetzt zu lang war, könnte mich natürlich rausschneiden.
Aber, nein, wir schneiden hier gar nicht raus.
Aber ich finde so ein Lächeln irgendwie.
Das ist eine schöne Anekdote.
Das fehlt.
Und ja, beim nächsten Mal lächelst du dann wieder mit uns hier zusammen.
Danke.
Das ist schön. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.